Thema 3, Wahrheitsflucht. 6 Ausweichversuche vor dem Anspruch der Wahrheit. Davon haben wir ja geredet, nicht, dass nicht bloß wir bei unserem Reden einen Wahrheitsanspruch erheben, sondern dass vor allen Dingen hier ein unbedingter Anspruch an uns ergeht. Kant redet vom kategorischen Imperativ, der Wahrheit die Ehre zu geben. Und da das ja den Menschen so innerlich trifft, ist das demütigender nochmal als andere Erfahrung, also dass wir der Schwerkraft unterliegen, kann man ja auch nicht ändern, nicht? Aber man kann die Schwerkraft einbeziehen und man kann dann sogar Flugzeuge bauen, mit denen man weiter und schneller fliegen kann als die Vögel. Das Programm heißt ja in der Neuzeit Naturam parendo vincimus, wir besiegen die Natur, indem wir ihr gehorchen. Also man hält sich an ihre Regeln und dann kann man sie überlisten. Das geht noch, da ist man, obwohl man ihr unterliegt, der Schwerkraft und all den Dingen, kann man doch sie überlisten und kann dann so ihr geheimer Herr sein. Das geht aber nicht, wo mich die Wahrheit verpflichtet, die trifft mich ja genau, also in meinem Zentrum, hier stehe ich in diesem Sollen, hier trifft mich nicht nur eine Macht, sondern eine Macht, die zugleich alles Recht und allen Sinn auf ihrer Seite hat. Ich kann revoltieren, aber ich weiß, dass ich im Unrecht bin. Und diese belastende Situation, die führt dazu, dass der Mensch versucht, diesem Wahrheitsanspruch auszukommen. Und da meine ich, gäbe es 6 Fluchtwege. Ich glaube nicht, dass es mehr gibt, aber vielleicht fällt Ihnen ja noch einer ein. Ich meine, man kann all die Wege auf 6 bringen. Und da fange ich mal an. Der erste ist der, der sagt, eigentlich ist alles richtig und erlaubt. Ich darf nochmal daran erinnern, Wahrheit heißt nicht nur, was richtig ist, sondern heißt auch, was gut ist. Nicht? Also dass gesagt wird, wir wollen doch hier nicht so intolerant sein, dass da irgendwer was behauptet oder bestimmt oder verbietet. Recht besehen ist eigentlich alles richtig und erlaubt, theoretisch wie praktisch. Das bietet sich als allererstes an. Eigentlich haben doch alle recht. Sagen so die Leute, man kann doch nicht irgendwen verteufeln. Es wird ja sogar behauptet, dass man deswegen für Wahrheit eintritt, damit man gegenüber anderen Recht hat. Also nicht, dass bei der Wahrheit die Rechthaberei droht, sondern dass man nur aus Rechthaberei für Wahrheit eintritt. Es gibt ja nichts, was man da nicht so gesagt kriegt, wenn man länger im Geschäft ist. Also durchaus als Argument also auftritt in der Form. Begründen kann man das natürlich nicht. Und schon die Leute in der Antike haben gezeigt, also Platon und Aristoteles, dass das an sich selbst widersprüchlich wird. Denn wenn alles wahr ist, dann ist auch der Satz wahr, nichts ist wahr. Und wenn alles erlaubt ist, dann ist auch der Satz erlaubt, dass nichts erlaubt ist, wenn einer nur die Macht hat. Und genau das zeigen die Staatsphilosophien, also bei Plato wie bei Aristoteles, dass sie sagen, eine schrankenlose Demokratie, die schlägt um in Diktatur. Wenn dann einer genug Macht hat, weil es ja nichts gibt, was von irgendwoher verboten wäre, wenn ich eben der Meinung bin, wie Pilatus, was heißt schon Wahrheit? Wenn also alles eigentlich erlaubt ist, dann ist eben auch nichts einzuwenden, wenn jemand sagt, ich habe die Macht, bei mir ist nichts mehr erlaubt. Das lässt sich dann nicht mehr widerlegen. Ich meine also, dass diese Meinung nur vertreten kann, wer nicht weiß, was er damit eigentlich sagt. Wenn man also wirklich meint, alles ist wahr, dann kann man eigentlich gar nichts mehr sagen, weil, wie gesagt, dann auch der Widerspruch, das Gegenteil davon, genauso wahr ist. Natürlich gibt es den hübschen Satz, die Unterscheidung zwischen tiefen und flachen Wahrheiten. Bei flachen Wahrheiten ist das Gegenteil falsch, bei tiefen Wahrheiten ist das Gegenteil auch richtig. Das gibt wieder einen Sinn, weil man nie alles in einem ausdrücken kann. Gibt es bei Sprichwörtern, bei Redensarten, ist sowieso eine Hilfe bei manchen Sätzen, sich zu überlegen, wäre das Gegenteil nicht auch wahr oder in welcher Bedeutung ist das Gegenteil wahr. Aber solche Spielchen machen wir jetzt hier eigentlich nicht, sondern hier wird es ja, wenn ich eben wirklich sage, alle Standpunkte sind erlaubt, alles ist erlaubt, nichts darf verboten werden. Das ist ja das, was unsere permissive Gesellschaft tut und sagt, warum? Warum soll da irgendwer fundamentalistisch dem anderen was verbieten? Dann ist die Frage, wo kann ich dann überhaupt eingreifen? Und wir haben ja die Diskussionen schon. Wir haben, die ersten Vorboten sind schon da, ich habe mich neulich wieder nochmal mit einem Kollegen unterhalten, auch der Volker Sigusch hat das ja schon vor einiger Zeit in der FAZ geschrieben, wir haben ja schon die ersten Bücher, die auch auf wissenschaftlicher Ebene zum Beispiel die Pädophilie verteidigen und sagen, warum soll man das eigentlich so attackieren und so schlecht machen? Warum soll man das den Kindern nicht gönnen? Und den Jungen, ja. Also das ist natürlich ein Terrain nach dem anderen, was dort fällt. Das ist also nicht bloß irgendwie was akademisch-theoretisches, sondern unmittelbar praktische Folgen. Warum werden da Minderheiten diskriminiert und unterdrückt? Die Formulierungen tauchen ja schon auf. Aber ich meine trotzdem jetzt auf dieser prinzipiell theoretischen Ebene geblieben. Wer sagt, alles ist wahr, der sagt auch das Gegenteil davon. Was soll's? Muss man also weitergehen. Es gibt dann eine zweite Möglichkeit zu sagen, es ist nicht alles wahr, aber wahr und erlaubt ist alles, was unter einer bestimmten Rücksicht steht. Und diese Rücksicht ist jetzt verschieden. Da sagen die einen zum Beispiel, das hat so Lenin gesagt, für die Revolution gibt es keine ethischen Verbote. Was der Revolution dient, ist auf jeden Fall gut. Betrug und Lüge ist alles erlaubt, wenn es der Revolution dient. Wenn die Revolution durchgeführt ist, machen wir es anders. Aber bis dorthin sind wir im Kriegszustand, wie man gesagt hat, im Krieg und in der Liebe sei alles erlaubt. Nicht? So darf man also im Blick auf die Revolution alles machen. Andere sagen, es geht um den Wert oder Unwert eines Gedankens, wie schön der formuliert ist, oder den Nutzen für die Rasse. Oder Dinge, die besonders schön formuliert sind. Also es gibt so einen naiven ethischen Banausentum, so ein ethisches Banausentum, das so nach Gut und Böse unterscheidet, während es doch an sich auf den Stil ankommt. Also wenn jemand stilvoll Leute umbringt, der Mord als schöne Kunst betrachtet, das ist eine gute Sache und da soll man nicht so moralisch verbohrt sein, wenn es nur Stil hat. Also andere sagen, die Eleganz einer Hypothese, das Format, die Gewagtheit einer Ansicht, die sei es. Denken Sie mal an die Heilbringer- und Prophetenrolle, die so Leute wie Rilke oder Stefan George gespielt haben. Nicht? Dass man also die Schönheit steht über der Wahrheit. Wobei es dann verschieden ist, was man unter Schönheit sehen kann. Die einen sehen unter Schönheit das Einfache, die anderen sehen das Komplizierte darin. Die Dunkelheit, das Fremde. Schließlich kann man das Hässliche als das eigentlich Schönere Schöne sehen. Sie sehen mit einem Wort, es wird einigermaßen beliebig. Denn nach welchen Gesichtspunkten wird denn nun bestimmt, was hier das Maß ist? Sodass man sagen muss, an sich fällt die zweite Position die erste zurück. Wenn die erste gesagt hat, alles ist erlaubt, sagt die zweite nicht, alles ist erlaubt, sondern erlaubt es nur, was einem bestimmten Ziel dient. Aber offenbar, was da als Ziel benannt wird, das macht wieder offenbar jede Gruppe, wie sie will. Also falle ich damit eigentlich konsequent gedacht in die erste Position zurück. Oder ich gehe weiter zur dritten Position. Und da wird dann gesagt, es ist nicht alles erlaubt. Es werden auch nicht bestimmte Forderungen gestellt, Maßstäbe, wie die Rasse, die Klasse oder die Schönheit oder was hingehört. Sondern es wird gesagt, es ist nicht alles erlaubt, aber erlaubt ist das, was ich tue, was aufrichtig und ehrlich geschieht, was ganzen Herzens geschieht. Es ist nicht alles erlaubt, sondern erlaubt ist, was aufrichtig und ehrlich geschieht. Heute sagen die Leute oft verantwortlich. Ich tue das doch verantwortlich. Und wenn ich ja frage, verantwortlich wem? Na mir natürlich. Als ob man sich selbst gegenüber was verantworten könnte. Hat Hannah Arendt gesagt, das ist genauso unmöglich, wie man sich selbst ein Versprechen geben kann. Das seien wie Gebärden vor dem Spiegel. Denn wenn ich mich von mir verantworte, wer bin ich dann? Bin ich jetzt der Angeklagte oder bin ich der Richter oder beides zugleich? Und wie geht denn das eigentlich? Was soll das bedeuten? Nein, verantwortlich sein heißt jemandem antworten, einer Instanz, die hingehört. Also es ist nicht alles richtig und erlaubt, sondern was richtig ist, das bestimmt die eigene Entschiedenheit. Dafür ist ein großer Name Sartre gewesen. Auch das Übrigens, Sartre hatte, dieser Vertreter des Existenzialismus, hat ja eine absolute Freiheitstheorie vertreten und hat gesagt, Gott kann es nicht geben und darf es nicht geben, Denn wenn er mich schüfe, hätte er ja schon ein Modell, ein Plan von mir. Sie erinnern sich an dieses Rückgratwort, was ich zitiert habe. Und dann wäre ich ja nicht mehr frei, weil ja alles schon vorgegeben ist. Also darf es Gott nicht geben und der Mensch stellt sich selber her. Oder noch kürzer gesagt, hieß dann seine Formel, die Existenz geht der Essenz voraus. Also erstmal bin ich und ich mache dann aus mir den, der ich dann sein soll. Da gibt es überhaupt keine Vorgaben. Und als er das so formuliert hat, haben die Leute gesagt, ja hör mal, das klingt mir aber nicht sehr human, was du da machst. Das erinnert uns an den sogenannten Akt gratuit, das ist ein Begriff bei André Gide. André Gide hat gesagt, die Freiheit besteht darin, dass ich etwas völlig Grundloses tue. Entweder bin ich nämlich nicht frei, wenn ich meinen Trieben folge oder meinen Ängsten oder Befürchtungen, dann bin ich nicht frei. Aber wenn ich tue, was mir die Vernunft als vernünftig sagt, bin ich auch nicht frei. Bin ich ja Sklave meiner Vernunft. Also ist der eigentlich freie Akt ein Akt ohne Gründe. Und das nannte er Akt gratuit. Und in seinem Roman Die Verliese des Vatikan führt er das auch durch. Das ist ein junger Mann und der fährt so mit dem Zug. Das waren noch die Züge, wo jedes Abteil eine Tür hatte nach draußen. Der Schaffner lief dann so draußen über die Stiegen da so lang, nicht beim Kaffee kontrollieren. Ich habe das auch noch erlebt in meiner Kindheit. Und der sitzt dann, die fahren so über ein Viadukt und gegenüber von ihm sitzt ein älterer Herr. Der junge Mann macht die Tür auf, packt den am Rock und schmeißt ihn aus dem Zug in den Abgrund, damit er endlich mal eine freie Tat tut. Also das ist Akt gratuit. Und jetzt hat man zum Charter gesagt, sag mal, wie kannst du denn dein Reden von Freiheit eigentlich von sowas unterscheiden, wie was der André Gide da macht? Willst du das etwa verkünden? Und daraufhin hat Charter diesen berühmten Vortrag gehalten, der Existenzialismus ist ein Humanismus. Ganz berühmter Vortrag, eben in knapper Form das zusammengefasst, mit anschließender Diskussion. Auf unbegreifliche Weise ist das auf Deutschland, bis erst jetzt die neue kritische Übersetzung, immer in Frageform erschienen. Der Titel hieß immer, ist der Existenzialismus ein Humanismus? Während es im Französischen ganz deutlich eine Behauptung ist. Der Existenzialismus ist ein Humanismus. Und da hat Sartre jetzt versucht zu zeigen, wieso sein Existenzialismus doch ein Humanismus ist. Und da hat er diese Begriffe eingeführt, des Authentischen und des Nicht-Authentischen, die Bonne foi und die Mauvaise foi, den guten Glauben und den schlechten Glauben. Und er hat gesagt, der schlechte Glaube ist einer, wenn ich nicht selber die Verantwortung für mich übernehmen will, sondern wenn ich mich rausrede auf die Situation, auf meine Veranlagung, auf die Gesellschaft oder was auch immer, sondern ich muss für mich eintreten. Deswegen hat es auch keinen Sinn, sich Rat zu holen, sagt er, denn man sucht sich ja immer schon aus, bei wem man sich den Rat holt. Dann kann man es auch gleich lassen. Nicht? Sagt er, sondern soll man dazu stehen, dass man selber die Entscheidung trifft und wenn ich da verantwortlich handle, also authentisch, in Bonne foi, dann ist das Freiheit und damit verpflichte ich eigentlich dann auch die anderen zu dieser Aufrichtigkeit. Also es gibt keine Wahrheit, aber wahrhaftig muss man sein. Das ist die Formel. So sagen die Leute auch immer dauernd bei jeder Gelegenheit heute ehrlich. Ne? Ehrlich, ehrlich. Ne? Also was es einfach so drin sitzt, das ist also die Position, die man da haben soll. Nochmal, keine Wahrheit, aber wahrhaftig. Und da ist, meine ich, sind ja zwei Dinge zu fragen. Also erstmal, wie kommt der Sartre dazu, zwischen Mauvaise foi und Bonne foi zu unterscheiden? Wenn doch alles offen ist, warum soll ich da eigentlich verantwortlich sein? Warum nennt er das Mauvaise foi? Er kann es ja anders machen, wenn er will. Und ich finde ja gar nicht schön, dass er mich da einfach schlecht nennt. Kann man sich ja fragen. Oder soll ich das tun, weil Monsieur Sartre das sagt? Warum eigentlich? Wenn der Sartre das nicht auf sich sitzen lassen will, dann muss er sagen, es ist an sich so. Und dann hätten wir wieder die Wahrheit, die er ja gerade weghaben wollte. Denn das ist ja die Frage, ist es wahr oder ist es nicht wahr, dass man wahrhaftig sein soll? Oder ist das bloß die Privatmeinung von Monsieur Sartre? Also wiederum falle ich entweder zurück in eine der ersten Positionen, oder, ja, was mache ich jetzt? Ich muss dann eigentlich weitergehen. Ich muss allerdings noch nicht dorthin gehen, dass ich die Wahrheit anerkenne. Sondern der nächste Punkt, der vierte Fluchtweg, also der erste war, alles ist erlaubt. Der zweite, bestimmte Maßstäbe gibt es. Die dritte, erlaubt ist, was aufrichtig ist. gibt keine Wahrheit, aber wahrhaftig muss ich sein. Nicht muss, soll, soll ich sein. Jetzt die vierte Punkt, der geht dorthin, dass er sagt, ich bleibe genau bei dieser Wahrhaftigkeit, bei den Motiven stehen. Ich frage also, wenn jemand was sagt, warum sagst du, was du sagst? Das ist die Position der psychologischen Entlarvung. Also der Überweg war der Sartre, der sagt, ich rede nicht von der Wahrheit, sondern von der Wahrhaftigkeit. Jetzt sind wir bei dem Punkt, warum sagst du, was du sagst? Als alleinerziehende junge Mutter musst du ja so reden, wie du redest. Oder als zölibatärer, uralter Kardinal, halb Vorkonziliar, musst du ja so reden, wie du redest. Oder als Mittelständler, oder als Mann, oder als Frau. Ich habe das entgegengehalten gekriegt von einer Kollegin bei einer Diskussion über Abtreibung. Ich könnte da erst mitreden, wenn man mir Eierstöcke einpflanzt. Ich habe gesagt, was ist denn das für ein Niveau, Frau Kollegin? Soll ich Ihnen sagen, Sie dürfen nicht über Vergewaltiger reden, außer Sie legen sich Hoden zu? Das kann es doch nicht sein. Ne? Aber das ist das Niveau zum Teil. Ne? Also es wird nicht gefragt, ist das wahr oder falsch, was du da sagst? Sondern warum sagst du, was du sagst? Wozu sagst du, was du sagst? Was hast du damit eigentlich vor? Wie kommst du dazu? Eine Frage, die Sokrates nie gestellt hat. Sokrates fragt nicht, das ist jetzt in oder out oder so musst du leider reden oder so. Sondern sagt, du und ich, wir setzen uns hin, können wir verantworten, was wir da sagen? Nur das steht an. Aber das ist diese, wir kennen das ja alle, ist eine ganz weit verbreitete Position, nicht? Statt sich mit dem auseinandersetzen, was dort jemand sagt, wird also gefragt, warum der so redet. Erstmal ist das ja, man könnte im ersten Schritt sagen, eigentlich unanständig, nicht? Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, soll der sich mit mir unterhalten und nicht mit sich über mich in meinem Dabeisein. Denn das heißt es ja eigentlich, nicht? Anstatt dass er mir antwortet, oder meine Antwort, fragt er sich, wie kommt denn der dazu? Gehört sich schon mal nicht. Zweitens geschieht das überhaupt nicht neutral. Wenn Sie jemand fragen, wie viel ist 2 mal 2 und er sagt 4, der wird dann sagen, warum sagst du das? Wenn der 5 sagt, ist man ein bisschen verdutzt. Nicht? Und da holt man 2 Streichhölzer aus der Tasche und noch 2 und legt hinter 2 und nochmal 2, wie viel sind das? 4. Also wie viel ist 2 mal 2? 5. Ja, dann werde ich sagen, ja, wie kommst du denn auf sowas? Nicht? Das heißt, es ist überhaupt nicht neutral zu behaupten, man untersucht mal einfach so die Motive her. Das kann es geben. Natürlich untersucht man nicht bloß negativ. So jemand wie Piaget hat untersucht, wie kommen Kinder zu ethischen Urteilen oder wie kommen die auch zu mathematischen Einsichten. Ich kann natürlich auch im Positiven untersuchen. Aber in der Regel ist es so, dass ich erst dann etwas anfange, psychologisch zu erklären, wenn es sich auf der normalen Ebene als unverständlich herausstellt. Wie gesagt, normalerweise frage ich nicht, warum sagst du das, wenn der 4 sagt, sondern ich frage das, wenn der 5 sagt. Also wenn Leute meinen, ich hätte Religionen zum Beispiel oder Weltanschauungen, in erster Linie darauf zu untersuchen, wieso die Leute darauf kommen, habe ich eigentlich schon die Voraussetzung gemacht, es ist falsch. Ist das so? Freud war überzeugt, es gibt Gott nicht. Und dann fragt er sich, wieso glauben Leute dran? Und dann kommt er auf die Idee, das hängt mit der Ohnmacht des Kindes zusammen oder so. Oder Marx, der sagt, der war überzeugt davon, Gott gibt es nicht. Und dann erklärt er sich das mit der ökonomischen Abhängigkeit oder so. Also wenn ich eine Sache nicht unmittelbar verstehen kann, muss ich versuchen, sie mir psychologisch zu erklären. Aber das ist doch alles andere als nur neutrale Einstellung, die da eintritt. Aber noch ein zweiter, wenn da jemand meine Motive untersucht und er äußert die, was macht man dann mit seinem Satz? Soll ich jetzt ihn fragen, wie kommst du dazu? Das ist ja die Art, wie angeblich sich Analytiker unterhalten. Jeder antwortet auf eine Frage mit einer Frage. Das haben die von den Juden gelernt, das ist Rabbinenschule. Ne? Da steht eine Frage, der andere fragt zurück. Warum fragen Sie das? Warum fragen Sie mich, warum ich Sie da frage? Ne? Kommt aber an, wer länger durchhält. Und hat der Bodenheimer ein ganzes Buch geschrieben, warum? Von der Obszönität des Fragens. Dieser Schweizer Analytiker, nicht? Also wo man wirklich gucken kann, was heißt das eigentlich? Ich bleibe dabei, wer meine Motive ans Licht zieht, muss das Licht anerkennen, an das er meine Motive zieht. Der muss doch für seine Analyse Wahrheit beanspruchen Oder will er auch bloß analysiert werden? Also deswegen, erstens ist es unanständig, zweitens ist es nicht die richtige Antwort auf eine Frage, denn unabhängig von den Motiven geht es erstmal darum, ist das, was einer sagt, wahr oder falsch? Und drittens, wenn er schon meine Motive prüft, will er doch offenbar wenigstens über meine Motive dann etwas Objektives sagen. Und auch wer mich da biografisch oder biologisch oder sonst wie erforscht, der will ja doch für seine Ergebnisse beanspruchen, dass sie wahr sind. Das habe ich auch versucht, zum Beispiel dem Gerd, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie er heißt, Roth, Dankeschön Ingrid, dem Gerd Roth entgegenzuhalten, sage ich, wenn Sie nicht frei sind in dem, was Sie machen, wenn Sie Ihr Buch da über die Freiheit geschrieben haben, weil Sie es schreiben mussten, wenn Sie das ausgeschwitzt haben, wie der Gummibaum die Milch, dann können wir es ja gar nicht diskutieren. Wenn Sie das Buch absondern müssen, dann sondern Sie es halt ab. Vielleicht ist es wahr, vielleicht ist es falsch, aber wie soll ich das nachprüfen? Das ist so ähnlich, wenn eine Uhr irgendeine Zeit anzeigt, soll ich mit der Uhr anfangen zu diskutieren? Hat doch keinen Sinn, ich kann nur gucken, ob sie richtig oder falsch geht. Und das stelle ich fest, indem ich auf andere Uhren gucke. Aber zu diskutieren ist da nichts. Nochmal, natürlich kann eine Uhr auch richtig zeigen, obwohl das ziemlich selten ist. Deswegen sage ich ja immer, exakte Leute ziehen stehende Uhren vor, weil die zweimal am Tag die Zeit richtig zeigen. Das Problem ist da dann nur, dass man nicht weiß, wann. Aber so ist das hier auch mit dem Menschen da, nicht mit dem Roth, mit Herrn Roth, dem Kollegen Roth. Wenn er das Buch schreiben muss, vielleicht ist ja trotzdem, sind die Sätze wahr. Nur kann man sie nicht diskutieren. Ein Naturgeschehen, ein Naturereignis kann ich nicht diskutieren. Also wenigstens für meine Analyse muss ich doch behaupten, dass sie wahr ist, dass ich in ihr der Wahrheit die Ehre gebe. Also, meine ich, geht auch dieser Weg nicht. Ja, was macht man dann da jetzt? Dann gibt es den nächsten Weg, das ist der fünfte, der versagt sich auch psychologische Enthüllungen, weil er sagt, da muss ich ja noch was behaupten und das geht offenbar nicht. Also jetzt kommen wir bei denen an, die gar nichts behaupten. Die halten sich einfach offen. Die halten sich einfach offen und legen sich überhaupt nicht fest. Das kann man dann auf höherem Niveau lesen, zum Beispiel bei Doderer. Der schreibt dann, wenn ich in eine Gesellschaft komme, sehe ich geradezu körperlich die Globen der Befangenheiten und sehe die Leute auf Stühlen sitzen, auf denen ich auch schon mal gesessen habe. Also da steckt so jeder irgendwie so in seiner Rolle drin, während er steht so jenseits von all dem. Das denken so diese Leute mal. Jemand anders hat ein Buch geschrieben, weder noch. Der sagt, ich halte mich raus, da gibt es also die Atheisten und die Christen oder so. Ich bin einfach neutral und lasse die sich mal einander abarbeiten, denn muss ich einfach offen halten. Es ist eine Form von Beschränktheit, sich festzulegen auf irgendeine Auskunft. Offen halten, das ist es. Und dann ist er ja als erstes zu sagen, dass sich offen halten keine Position über den anderen Positionen ist, sondern eine Position neben den anderen Positionen. Da gibt es eben den Dogmatiker Festlegung A, den Dogmatiker Festlegung B und dann gibt es den Dogmatiker Offenhalten C. Das ist überhaupt nicht drüber, obwohl die das immer behaupten, sondern es ist genauso eine unter anderen dogmatischen Positionen wie andere auch. Ganz formal gesagt. Ist überhaupt nicht einzusehen, dass die irgendwie einen Standpunkt höher hätten. Und reden davon Arbiter und Ausgleich und hier bestimmen, ich kann es überhaupt nicht sehen. Also der steht genauso mit in einem Glied, in einer Reihe wie die anderen. Das ist das Erste. Das Zweite, wer sich entscheidet, hat sich damit ja überhaupt nicht zur Ruhe gesetzt. Das ist so leider die Vorstellung, sondern die Leute, er fährt in den Ehehafen ein, nicht? Als ob jetzt nicht erst die Abenteuer losgingen. Ich will ja gar keine schlimmeren Wörter benutzen, nachdem meine Frau da ist, nicht? Also, dass man sagt, also da gehen ja Dinge überhaupt erst mal los. Oder auch wenn jemand sich bekehrt zu einer Religion, sich in etwas hineinwendet, dann geht doch erst das Abenteuer los. Abenteuer der Heiligkeit, des Weitergehens, so etwas. Ja, nicht bloß bei den Christen, sondern bei allen großen Religionen. Ist ja nicht so, dass man dann dort in den Hafen kommt und die Sache ist zu Ende, sondern genau das ist der Aufbruch, dass sie das nicht sehen können. Da sind die einfach blind dafür, meine ich, dass das nicht gesehen wird, dass das hingehört. Ganz entscheidend ist dann also noch der Punkt, worauf dann Hegel aufmerksam macht, dass er sagt, Vernunft als Wille ist dies, sich zur Endlichkeit entschließen. Und dafür hat er ein schönes Bild gefunden. Er hat nämlich gesagt, ist jemand krank und der Arzt verschreibt ihm Obst. Und seine liebe Frau geht dann ins Geschäft und kauft ein und dann bringt sie ihm Äpfel, sagt, ich will keine Äpfel, ich will Obst, hat der Arzt gesagt. Dann bringt sie also Birnen, ich will Obst, keine Birnen, nicht? Ich will Kirschen, nein, Obst. Nicht? Und das hat Hegel als Bild gebraucht, weil es Leute gab, die sich auf Kant berufen haben. Kant hat mal gesagt, er hat das nicht so gemeint, hat gesagt, Philosophie, da lehrt man nicht eine bestimmte Philosophie, sondern man lehrt das Philosophieren. Das ist so wie Sophies Welt. Nicht? Dann wissen die Leute hinterher alles, aber wahr ist natürlich nichts. Sondern weiß, die einen haben diese Spinne die Idee, die anderen haben die Spinne die Idee, die anderen haben die Spinne die Idee. Also das Buch ist gut geschrieben, nichts dagegen zu sagen. Aber die Botschaft ist desaströs, die da rauskommt. Weil so von außen im Reden drüber verschiedene Positionen einfach so vorgeführt werden, werden aufgespießt wie die Schmetterlinge auf die Stecknadeln in der Sammlung, aus ist es. Deswegen hat Hegel mal ein Gutachten geschrieben für den Minister in Berlin hinsichtlich des Philosophieunterrichts an Gymnasien. Er hat gesagt, es legt sich nahe zu sagen, wir machen mal Philosophiegeschichte. Das ist das Verkehrteste, was man machen kann. Dann sind die Leute nur eingebildete Halbwisser. So, man muss anfangen mit philosophischen Problemen. Und die diskutieren und nicht mit Philosophiegeschichte. Und ich finde das einen bedenkenswerten Gedanken, der hingehört. Und so, also hier, sagt Hegel, da gibt es also Leute, die wollen nur Obst. Und das ist doch einfach Unfug. Sagt er, denn in der Realität muss ich eben, wenn ich Obst esse, mich eben entscheiden, entweder oder. Das heißt, ich bleibe in der Möglichkeit und gehe nicht in die Wirklichkeit. Deswegen gibt es ja da diesen berühmten Satz, nicht, dass wer nach allen Seiten offen ist, nicht ganz dicht ist. Nicht? Es bleibt einfach in dieser offenen, formal muss man also sagen, ich bleibe in der Möglichkeit und gehe nicht in die Wirklichkeit. Das ist der Punkt. Man meint dann, man wäre reicher. Weil möglich ist immer das eine und das andere. Wirklich werden kann immer nur das eine oder das andere. Deswegen ist die Wirklichkeit immer ärmer als die Möglichkeit. Aber die Wirklichkeit ist wirklich und die Möglichkeit ist bloß möglich. Deswegen ist da so ein Bild dafür, also aus einer langen Tradition ist eigentlich der Geizige, der da sitzt und sein Geld nicht umtauschen kann in die Wirklichkeit Brot und über seinen Schätzen verhungert. In der Möglichkeit kann man nicht leben. Und diese zunehmende Vermöglichung unseres Lebens, das ist heute weit verbreitet, dass man sich nicht einlässt, auf einen bestimmten Menschen, auf einen bestimmten Beruf, auf einen bestimmten Weg, weil man sich, wie so schön heißt, die Optionen offen halten will. Nicht? Und auf einmal ist das Leben rum und dann hat eben doch dann wieder der Gromyko recht und sagt, nicht, Gorbatschow da mit seinem Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Nicht? Wenn ich immerfort warte, dass was Besseres kommt, dann kommt am Ende gar nichts mehr. Nicht? Und das hat Hegel auf diesen wirklich schönen Satz gebracht, Vernunft als Wille ist dies, sich zur Endlichkeit entschließen. Das heißt erwachsen werden. Denn an sich ist das die Versuchung und das Problem des jungen Menschen. Nicht? So, Abitur, man weiß alles, denkt man, nicht? Weiß alles, kann alles, also die ganzen Begabungen, was kann man alles machen und sich jetzt festlegen auf einen Weg oder eine Schiene und da heißt eben erwachsen werden, sich zur Endlichkeit entschließen. Nochmal, möglich ist immer das eine und das andere. Wirklich kann immer nur sein, das eine oder das andere. Und es geht nicht bloß um zwei, sondern indem ich ein wirkliches wähle, gehen mir viele Möglichkeiten verloren. Das ist der Grund, warum es uns so schwer fällt, sich zu entscheiden, noch vor der Frage, ob man sich richtig oder falsch entscheidet. Das Entscheiden selber schon ein Schmerz, weil ich mich eben von diesem Reichtum der Möglichkeiten verabschieden muss, in die Armut der Realität hineinzugehen. In jedem Fall. Also, dass man das sieht, das kann also kein Weg sein, in dieser Weise des sich Offenhaltens, das gelingt nicht. Das scheitert, sondern ich muss also in ein konkretes Feld hineingehen. bleibt nur noch ein einziger Ausweg, und das ist die vollständige Selbstaufgabe. Die kann auf zwei Weisen gelebt werden, etwas gröber westlich, dann nennt man das Aussteigertum. Selbstzerstörung durch Drogen oder so etwas. Nicht, dass man dort also aussteigen will und aufhören will. Gepflegter haben sie das eigentlich im Programm des Buddha. Er sagt, ich will nicht den Tod, sondern ich will noch die Geburt rückgängig machen. Ich will eigentlich den Lebensdurst im Ganzen aufheben. Weil das Ganze eben Leid ist, davon haben wir ja gesprochen heute Vormittag, nicht? Und das ist alles ein Leid und ein Schmerz, das muss ich eigentlich aus all dem raus und das eigentlich rückgängig machen, in dieses Nirvana hinein, ob das nun das Weiße ist, das Weiße alles oder das Schwarze Nichts, das spielt gar keine Rolle, da kann man lange darüber diskutieren. Jedenfalls hört das Individuum auf und die konkrete Gestalt, die verschwindet. Es geht hinein in dieses Eins und Alles, was dasselbe ist wie Alles und Nichts. Man kann diskutieren, ob das überhaupt geht. Der normale Abendländer sagt, das geht gar nicht, dass ich in dieser Weise ins Nichts komme. Sie erinnern sich noch auch hinsichtlich des Bösen an diese Hyperbel, die kommt eben nicht beim Nullpunkt an, das geht nicht. Da kann man, manche Leute sagen, ja, das ist eben das asiatische Denken, das könnt ihr eben nicht als Westler. Nun sollte man da sich nicht zu sehr beeindrucken lassen, möchte ich Ihnen raten. Der Nicht-Widerspruchssatz gilt für alle. Auch wenn Sie zum Beispiel Zen machen und meinen, Sie hätten Ihr Satori und schreiben dann Ihr Gedicht und gehen mit dem Gedicht zu dem Abt, dann sagt der Abt, entweder Sie haben Satori oder Sie haben es nicht. Ganz simples Entweder-Oder. Sie sollen nicht meinen, Asiaten wären jetzt schon wieder ganz, wäre überhaupt was ganz anderes als Menschen. Nicht? Natürlich gibt es Punkte, die haben wir bei uns auch, Meister Eckhart klingt manches so, bei Nikolaus von Kues, dass es nochmal jenseits und über den Widerspruch nochmal so eine Identität gibt, die ich nicht mehr zu fassen kriege. Cusanus sagt, jenseits der Mauer des Zusammenfalls der Gegensätze. Aber das ist ja was anderes als die Bestreitung dessen, dass ich nochmal in so eine Identität jenseits dessen hineinkomme. Das mag es ja geben. Aber das Entweder-Oder gilt überall. Und so gilt es auch beim Buddha. Nehmen Sie die Texte, wie ist das meist aufgebaut, gerade so in der mittleren Sammlung, eigentlich ist immer dasselbe Muster, so ähnlich wie übrigens auch in der ganzen Reihe von Jesus-Geschichten. Jemand stellt eine Frage an ihn oder hat ein Problem. Manche dieser Fragen sind gutwillig, manche sind böswillig, um ihn hereinzulegen, nicht? Aber jedenfalls wird eine Frage gestellt, er gibt eine Antwort durch ein Gleichnis, durch eine Lösung, eine Beschreibung, und dann steht der Fragende vor der Entscheidung, will er weggehen und sagen, ich bin anderer Meinung, oder schließt er sich der Gemeinde an? Und so geht es beim Buddha genauso. Er schließt sich dann der Gemeinde an, entweder als Mönch, als Nonne oder auch als Laie, oder er geht. Aber hier ist eine Entweder-Oder-Entscheidung noch. Und diese Entscheidung, darauf kommt es mir jetzt an, muss ja als richtig getroffen und begründet werden. Das zählt er nicht an den Knöpfen ab, sondern er hat sich überzeugen lassen von dem Buddha. Und das reicht mir. Da muss ich gar nicht jetzt mich in asiatische Tiefen verlieren. Es reicht dabei zu bleiben, dass so sehr also ich hier eingeladen werde auf einen Weg vielleicht ganz jenseits aller Greifbarkeiten in dieses Aufgeben des Lebensdurstes, das mag ja alles sein, aber dafür habe ich mich ja zu entscheiden, und zwar, weil ich es für richtig halte. Und nur das will ich ja verteidigen. Ich will die ganze Zeit ja verteidigen. Es gibt so etwas wie einen Wahrheitsanspruch an mich. Und das sollte ja auf diesen sechs Wegen ausgeschlossen werden. Also erstens, alles ist erlaubt. Zweitens, bestimmte Maßgaben, die vorgehen. Drittens, die Aufrichtigkeit. Viertens war die psychologische Entlarvung. Fünftens war das sich offen halten. Und sechstens war der Verzicht auf all das, das Aussteigen, wo ich sage, gut, Aussteigen ja, aber zum Aussteigen muss man sich erstmal entschließen. So meine ich, dass man hier sagen muss, man entkommt dem Licht nicht, an sich passt auch das hin, was der 139. Psalm sagt, nicht? Also, dass man Gott nicht, der 139. Psalm, ja, dass man Gott nicht auskommt. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Antlitz? Läge ich auch drunten im Totenreich? Siehe, da bist du. und sagte, ich Finsternis soll mich verhüllen, zur Nacht soll werden das Licht um mich her. Auch die Finsternis ist für dich nicht finster. Die Nacht wäre hell wie der Tag, die Finsternis wie das Licht. Man kommt diesem Licht der Wahrheit nicht aus, meine ich. Dass das gegeben ist. Die Fluchtwege sind in Wirklichkeit keine, sie scheitern, dass das auftaucht. Wobei jetzt noch eins, auch zur Überknüpfung, auch dann zu dem, worum es dann morgen Vormittag gehen wird, hineingehört. Das ist, dieses Licht trifft mich aber nicht wie ein Muss, wie eben die Schwerkraft oder so etwas, von dem wir geredet haben, sondern es ist selber nochmal sinnvoll, drum ja von Plato her dieses Bildwort des Lichtes, es rechtfertigt sich aus sich selbst. Ich kann dagegen handeln und werde nicht gehindert. Diese Macht übt keine Gewalt aus. Aber ich weiß und erkenne, dass ich im Unrecht bin. Da gehört ja dieses Wort hin, was ich da zitiert habe, da von Leonardo da Vinci, dass die Wahrheit sich darin zeigt, dass die Lüge die lügnerische Zunge quält. Ich kann nicht wirklich mit rundum gutem Gewissen mich gegen die Wahrheit entscheiden. Da meldet sich etwas und steckt in mir drin, dass das nicht geht. Also es ist nicht bloß eine Forderung an mich hin, sondern ist es etwas, dem ich eigentlich schon immer zugestimmt habe. Denn ich habe ja in meinem Leben, das hatte ich ja hier angesprochen, ich habe ja in meinem Verhalten immer schon Vorzugsreihen. Ich ziehe das dem vor und ich ziehe das dem vor. Und ich sage eher dieses als jenes und ich verhalte mich eher so als anders. Das sind ja alles gelebte Optionen, in denen ich Wertungen zum Ausdruck bringe. Kommt drauf an, welche. Der eine opfert lieber eine menschliche Beziehung, weil ihm da am Ruhm liegt. Der eine muss unbedingt den Witz erzählen. Das hat man gesagt, das sei also die Schwäche von Intellektuellen. Lieber einen Freund verloren, als einen guten Witz unterdrückt. Also das, je nachdem, wie immer die Leute ihre Muster treffen, jeder lebt in gewissen Vorzugsformen schon. Und behauptet natürlich auch, er könne das legitimieren und rechtfertigen, wenn man ihn fragt. Wir sind also wieder nochmal von dem Punkt, dass der Wahrheitsanspruch mich trifft, bei dem Punkt angekommen, dass wenn ich handle, ich einen Wahrheitsanspruch erhebe, im Theoretischen wie im Praktischen. Auch derjenige, der dem Licht ja auskommen will, behauptet das nochmal. Ja, behauptet, das ist ja richtig, dem Licht auskommen zu wollen. Ist also wirklich ein innerer Freiheitssachverhalt. Wir sind nicht bloß zur Wahrheit verpflichtet, ist es tatsächlich so, dass wir sie suchen. Dass wir, so hatte ich ja begonnen, dass wir nicht getäuscht werden, nicht betrogen werden wollen. Auch nicht von uns. Es gibt zwischendurch so Phasen, wo wir sagen, lieber betrogen, als der unangenehmen Wahrheit ins Gesicht gucken. Aber die Frage ist, in welchem Ernst wir das wirklich wollen, letztlich. Man hat immer so gesagt, mit ein bisschen Lebenslüge, das gehört offenbar zum Leben dazu, sagen so die Leute, nicht? Den Gegenbeispiel haben sie in der Wildende von Ibsen, nicht? Wenn ich also zu sehr durchkläre die Wahrheit, am Ende gibt es dann den Tod, nicht? Das wäre dann die Richtigkeit, wie wir unterschieden haben, statt zur Wahrheit. Aber dass der Mensch eigentlich in der Wahrheit leben will und da heraus will, das meldet sich ja immer nochmal an, nicht bloß, weil es einfacher oder leichter ist, sondern weil wir wirklich in der Wahrheit leben wollen, weil es uns um diese Wahrheit geht. Ganz eigentümlich. Und zwar, es geht uns so um die Wahrheit, dass es uns da nicht einfach darum geht, sondern dass wir noch behaupten, es geht uns rechtens darum. Diese Weiterführung ist mir wichtig. Wir sind immer noch mal bei dem Punkt, merken Sie vielleicht, ich bin wieder bei dem Punkt bei Gut und Böse. Na gut, der eine ist fürs Gute, der andere ist fürs Böse. Ich möchte das an einer Stelle noch mal zuspitzen, damit Sie mal sehen, wie hier wirklich Grundentscheidungen ineinander liegen. Und da hole ich mir ein Wort von Hengstenberg, der hat den Begriff der Vorentscheidung geprägt. Also Entscheidungen treffen, Das heißt ja, ich stehe in einer Situation, in der ich mich entscheiden muss, meinetwegen, und dann gehe ich unter bestimmten Vorgaben aufgrund von Grundentscheidungen, Urentscheidungen, die ich getroffen habe, für mich kommt nur das in Frage und das in Frage. Oder ich ringe mich vielleicht erst durch, eigentlich müsste das in Frage kommen, aber das andere lockt mich zu sehr, da gibt es einen inneren Kampf und ein Ringen, aber irgendwann komme ich dazu durch. Jetzt meint er etwas anderes. Er sagt, wie geht denn das los? Eine Entscheidung kann doch nicht das Erste sein. Und dann nennt er dieses Erste Vorentscheidung. Ich glaube, es wird jetzt deutlicher, wenn ich sage, wozwischen die fällt. Diese Vorentscheidung wird getroffen zwischen Sachlichkeit und Unsachlichkeit. Sachlichkeit und Unsachlichkeit. Und jetzt ist die Frage, wenn ich also jetzt hier stehe, kann ich jetzt rein sachlich mich entscheiden zwischen Sachlichkeit und Unsachlichkeit? Oder ist es nicht so, dass ich mich nur unsachlicherweise für die Unsachlichkeit entscheiden kann und nur sachlicherweise für die Sachlichkeit? Das ist ein etwas schwieriger Gedanke, aber da will ich mich bemühen, dass wir den klar bekommen miteinander. Rühren Sie sich bitte, wenn Sie sagen, nee, verstehe ich nicht, versuchen Sie es nochmal oder so. Also es geht nicht um Verhalten, das von außen sachlich aussieht, oder um Verhalten, das von außen unsachlich aussieht. Das kann man natürlich einsetzen. Man kann einen Wutanfall simulieren, wenn das Eindruck macht in der UNO. Und mit dem Stuhl auf dem Pult rumhauen. Ne? Und das sehr wohl wissen, was man da tut. Das gibt's. Ich rede also nicht von äußerem Verhalten, sondern ich rede von der inneren Einstellung. Nochmal. Sachlichkeit heißt Sachangemessenheit, sachlich, ich entspreche der Wirklichkeit. Unsachlich heißt, es rangieren irgendwelche Privatwünsche, Sehnsüchte, meine privaten Eigenwillen oder so vor dem eigentlich sachlich Gebot. Und jetzt frage ich Sie, kann ich zwischen Sachlichkeit und Unsachlichkeit rein sachlich wählen oder rein unsachlich wählen? Oder ist es nicht so, dass ich nur sachlicherweise sachlich sein kann, wollen? Und wenn ich für Unsachlichkeit bin, ich schon unsachlich bin in der Wahl der Unsachlichkeit. Es gibt also gar nicht den neutralen Punkt, wo ich erstmal so da stehe. Und das nennt Hengstenberg Vorentscheidung. Dass ich, ehe ich die ausdrückliche Entscheidung treffe, ich eigentlich in mir, innerlich mich schon auf die eine oder andere Linie geschoben habe. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was zu bedenken ist, hinsichtlich dessen, was da im Paradies eigentlich passiert ist. Dass dort die Urheber dann auch nicht einfach rein sachlich, rein neutral, theoretisch da stehen und sich jetzt überlegen, na, wollen wir nun gehorchen oder wollen wir es nicht? Das gibt ja keinen Sinn. Wenn ich das schon anfange zu überlegen, will ich gehorchen oder nicht, habe ich ja schon nicht gehorcht. Also das ist hier gemeint. Dass wir sind wieder bei so einem schwierigen Punkt, wie wir es hier schon ganz formal hatten. Was ist da mit dem Punkt, wo das noch nicht eine Entscheidung sein kann, nicht? So einfach der Seinsgehorsam. Jetzt haben wir das auch noch ein bisschen schon nochmal qualitativ gefüllt, durch einen Schritt weiter. Sie sehen ja, wir bauen das immer so ein bisschen weiter auf, wir kommen wieder immer an dieselben Punkte zurück, in der Spirale, aber immer eine Windung höher oder eine Windung tiefer, nicht? Wo das wieder auftaucht. Also hier auch nochmal, ich kann nicht rein neutral zwischen Sachlichkeit und Unsachlichkeit wählen und bin dann hinterher entweder sachlich oder unsachlich. Sondern die Wahl selber ist schon entweder das eine oder das andere. Das ist die merkwürdige Gestalt von Freiheit in so fundamentalen Verhaltensweisen. Und in solche Situationen bringt uns die Forderung der Wahrheit, die Nähe der Wahrheit, über die wir hier ja reden. Und erst recht, wenn sie Menschengesicht hat. Wollen wir sachlicherweise sachlich sein? Dann hat man Herrn Hengstenberg dann vorgehalten, das klingt aber so sachlich mit dem sachlich, nicht? War ganz betrübt, die haben gesagt, regen Sie sich nicht auf, irgendwas müssen die Leute dann immer zu meckern haben. Das sind die Grenzen unserer Sprache. Natürlich müsste man eigentlich sagen, Angemessenheit, und dann müsste man bei Personen gegenüber persönlich sein. Man darf im Deutschen nicht persönlich werden, nicht? Gegenüber Personen. Das ist kein neutraler Ausdruck. Nicht? Und drum bleibe ich auch bei seinem Ausdruck sachlich, unsachlich, auch wenn das zu sachlich klingt. Das ist eben nicht eine ausdrücklich bewusste Entscheidung, einfach so mit der Faust gegen den Himmel, sondern das bereitet sich so vor, so wie wenn Gleise auseinandergehen, wo das auch erst wenig ist. Deswegen kann man sich da auch selbst so schnell was vormachen. An sich weiß man, nein, damit ist jetzt, so wie der Zähler gesagt hat, der Würfel gefallen. Wenn ich über diesen Würfel gehe. So weiß in einer Beziehung oder so, wissen die beiden, also wenn man das tut, eigentlich heißt das, es ist zu Ende. Außer es gibt normale Möglichkeiten, es gibt immer noch eine Möglichkeit, sich wirklich zu versöhnen und das Ganze aufzuarbeiten. Aber an sich ist das der Fall, wo es jetzt eigentlich schon passiert ist. Auch wenn die anderen das vielleicht nicht merken, wenn es dramatischer ist, später wird. Aber das ist es eigentlich gewesen. Das ist dieser feine Riss. Und das ist genau wie, also wenn so die Gleise gehen auseinander und dann fährt der eine zurück in der Richtung, in der anderen, gerade in die gegengesetzte Richtung, aber losgehen tut es so. Und da gehört dann dieses eigentlich hinein, eben, die wissen schon, was das eigentlich heißt jetzt hier. Andere vielleicht nicht, das muss sonst niemand verstehen. Die, die es angeht, wissen, was da jetzt passiert ist. Aber man kann natürlich versuchen, sich in die Tasche zu lügen und sagen, naja, also das ist ja, so will es ja auch nicht und was soll's denn? Sachlichkeit, Unsachlichkeit. Als diese Grundentscheidung, die nochmal, meine ich, auch diesen sechs Wegen vorausliegt. Ja, und da ist meine Dreiviertelstunde schon wieder um, dass wir noch miteinander reden können drüber. Schönen Dank.